Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit einigen Jahren ist in fast allen Demokratien der westlichen Welt der Zerfall der Volksparteien oder Traditionsparteien zu beobachten. In Deutschland vor allem der Abstieg der Sozialdemokratie, die zwar im Vergleich immer noch die meisten Mitglieder hat, in Umfragen aber bei aktuell gerade mal 16% liegt. Das klingt dramatisch. Entgegengesetzt wird dieser Tatsache aber eigentlich wenig und das schon seit Jahren. Bei den EU-Wahlen hat sich außerdem gezeigt, dass der Zuspruch zu Parteien am rechten und linken Rand größer wird. Gibt es eine Krise des Politischen? Das habe ich die Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach von der Universität Duisburg gefragt.
Ich würde sagen, es gibt eine Überwältigung durch das Politische auf der Seite von Bürgerinnen und Bürgern. Krise des Politischen ist so eine Überschrift, Krise der Demokratie ist so eine andere Überschrift. Oder wir sehen das auch in unseren Daten tatsächlich. Es hat sehr viel damit zu tun, wie Politik wahrgenommen wird auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern, wie politische Herausforderungen, das Wort mag ich eigentlich lieber als Krise, wahrgenommen werden. Und die Wahrnehmung ist, die kommen immer näher. Diese krisenhaften Momente, diese politischen Herausforderungen kommen immer näher ins Private von Bürgerinnen und Bürgern. Und da findet eine Überwältigung statt. Das wäre eher meine Definition. Aber Sie haben schon genau richtig anmoderiert. Wir sehen das durchaus in Wahlergebnissen und auch in Parteimitgliedszahlen.
Also das, was Sie meinen, hängt ja, vermute ich, zusammen mit der Corona-Pandemie, mit den starken Einschränkungen, die so wahrscheinlich für viele Leute doch, also für die große Mehrheit einfach neu waren, mit dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine, mit einer auch veränderten Weltlage. Dazu gehört auch eine ja irgendwie instabile Großmacht USA. Gibt es da sowas wie eine grundlegende Verunsicherung?
Genau, das Wort, das finde ich da sehr treffend, eine Verunsicherung auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern. Und Sie haben jetzt schon einige der Entwicklungen, die wir Krisen nennen, betitelt. Es sind auch noch ganz andere, natürlich auch der Wandel des Klimas, also dass Krisen ins Private kommen. Das merken wir eben daran, auch wenn die Überschwemmung im eigenen Keller stattfindet, wenn man den Rauch des Waldbrandes auf einmal selber einatmen muss oder mal im Haus bleiben muss und die Türen verschlossen halten muss. Deswegen sehen wir auch, dass Krisen in unterschiedlichen Gruppen, also jetzt hier zum Beispiel Land versus Stadt, unterschiedlich wahrgenommen werden. Krise ist nicht gleich Krise für jede Bürgerin und jeden Bürger in Deutschland, geschweige denn im europäischen Vergleich.
Also das heißt, es gibt auch veränderte Wahrnehmungen, wenn Sie jetzt gerade auch von einer Differenz zwischen Stadt und Land sprechen. Also woran machen sich diese Wahrnehmungen fest?
Wir haben das in unseren Fokusgruppenstudien auch gemeinsam mit der Universität des Saarlandes ermittelt. Und da sehen wir, dass genau das, also in welcher Region leben die Personen, aber auch in welcher Region nehmen sie Politik wahr, auf der lokalen Ebene, also in der eigenen Kommune, im Bundesland, auf nationaler Ebene oder eben auf europäischer Ebene. Wo werden hier Krisen auch Lösungsmöglichkeiten angesetzt? Das ist Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig und auf unterschiedlichen Ebenen wird das auch unterschiedlich wahrgenommen. Jetzt bin ich ein bisschen von der Krisenwahrnehmung schon in die Lösungen gekommen, die Bürgerinnen sich wünschen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Ja, aber wir können auch noch mal bei den Bürgerinnen und Bürgern, also bei der Öffentlichkeit bleiben. Politik gibt es ja nicht ohne Öffentlichkeit. Wo sehen Sie denn da vielleicht auch die größten Veränderungen? Also ich habe da gedacht an die Analyse von Andreas Reckwitz, an eine Gesellschaft der Singularitäten, an eine doch größere Konzentration auf die eigene Selbstverwirklichung. Hängt das mit der Krise des Politischen zusammen?
Ja, also die Entwicklung zum Individualismus, die sehen wir. Und wo ich das auch auf jeden Fall einordnen würde, ist, dass natürlich die aktuellen Entwicklungen am Wohlstandsgefühl, am individuellen Wohlstandsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern kratzt und deswegen eben auch, wie ich es vorhin genannt habe, eben aus dem Öffentlichen vielleicht auch ins Private eben zurückkommt.
Aber das Interessante ist ja, wenn Sie jetzt sagen, dass das Wohlstandsgefühl oder dass das eben nicht mehr so da ist, dass die Verlustangst größer geworden ist, da könnte man ja jetzt sagen, aber wenn auf der anderen Seite rechte Parteien doch einen immer wachsenderen Zuspruch haben, diese Parteien setzen ja eigentlich eher auf Destruktion. Was ist das für eine Verhältnismäßigkeit?
Die Frage, die hier sehr relevant ist, warum werden neue Parteien gewählt, nicht nur in Deutschland, sondern im europäischen Vergleich in sehr vielen Ländern, geht zurück auf die Frage, unter welchen Bedingungen vertrauen Bürgerinnen und Bürger ihren Parteien? Das ist immer dann, wenn Bürgerinnen und Bürger, sollten sie Parteimitglied werden, Wählerinnen und Wähler, wenn sie ihr Kreuz machen, wenn sie Selbstwirksamkeit spüren, wenn sie sich ermächtigt fühlen, mitzumachen, wenn Prozesse transparent erscheinen, aber auch wenn es Spaß macht, mitzumachen. Also wirklich so diese Nachfrageseite von Bürgerinnen und Bürgern ist hier ganz wichtig. Und es ist, wie Sie es richtig beschrieben haben, tatsächlich so, dass wir beobachten, dass etablierte Parteien den Bürgerinnen und Bürgern dieses Gefühl momentan nicht geben oder häufig nicht geben, dieses Spaßmachen am Mitmachen in Parteien. Das sehen wir dann auch anhand der Entwicklung von Mitgliederzahlen übrigens, sehen wir noch bei den Grünen und bei der AfD. Das scheint tatsächlich bei etablierten Parteien, den großen Parteien, Sie haben eben selber die SPD benannt, aber auch bei der CDU, CSU, weniger der Fall zu sein, dass auf dieses Gefühl von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen wird.
Aber woran liegt das? Das ist ja so eine Entkopplung im Prinzip. Also die ja offenbar fehlende Verbindung zwischen einerseits der Partei und andererseits den Bürgerinnen und Bürgern.
Also erstmal, wenn wir nochmal dieses Vertrauen ansprechen, wir sehen tatsächlich, dass Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland der Demokratie vertrauen. Und ganz richtig, wir sehen Vertrauensverluste in die Institutionen, in die Parteien, aber auch in die Menschen, in die Politikerinnen und Politiker. Aber das möchte ich auch erstmal als ein sehr positives Grundgefühl, was wir bei Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland haben, nochmal festhalten. Das Vertrauen in der Demokratie, in der wir ja auch jetzt 75 Jahre Grundgesetz feiern, wo genau diese Institutionen aufgeschrieben sind, das ist da. Und das ist auch das große Pfund in Deutschland. Und deswegen sehen wir Deutschen auch sehr stark als Konsensdemokratie. Also deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen, was diese Krisen und auch die Lernfähigkeit unserer Institutionen betrifft. Und trotzdem ist dann, wenn wir auf die Parteien genau hinschauen, auf die unterschiedlichen Parteien natürlich die Frage, warum ist das so? Wir sehen in unseren Daten, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie erklären Parteien oder Politikerinnen und Politiker auf unterschiedlichen Ebenen in Parteien ihren Bürgerinnen und Bürgern, wie Prozesse passieren, wie in einer Partei entschieden wurde, die Transparenz, wie es einer zur Entscheidung kam und das Gefühl, selbst mitmachen zu können. Das geht verloren und das ist tatsächlich unter Corona, Sie haben das vorhin erwähnt, hat das auch gelitten, als Parteitage online gegangen sind, als Mitmachmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Da sehen wir auf jeden Fall einen Knick.
Vor 25 Jahren kam der Begriff der Postpolitik auf. Der wurde geprägt unter anderem von dem Philosophen Slavoj Žižek. Gemeint war eine Politik, die eben nur noch verwaltet. Also ist das nicht auch Teil des Problems, auch des kommunikativen Problems oder der Entkopplung von einerseits Politik oder Parteien und Bürgerinnen und Bürgern, dass aus der Öffentlichkeit heraus doch der Eindruck vielleicht da ist, da wird etwas verwaltet, aber es wird im Prinzip nicht, und da möchte ich nochmal mehr Fortschritt wagen, den Slogan eigentlich der aktuellen Ampelregierung in den Raum werfen, dass da im Prinzip nichts passiert, was irgendwie in die Zukunft weist.
Genau, mehr Fortschritt wagen, das war die große Zukunftsvision, die Ampel sich vorgenommen haben. Durch die Zeitenwende, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde dieses Projekt dann erstmal sehr herausgefordert. Wir sehen in unseren Fokusgruppendaten, dass tatsächlich diese Kommunikationsfähigkeit von Politikern und Politikern, aber, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, auch die Empathie, also eben nicht nur das Verwalten, was Sie gerade angesprochen haben, sondern das an den Inhalten fortschrittlich arbeiten und empathische Handeln als wichtig genannt wird. Und ich habe es eben schon betont, es sind das erste Mal drei Parteien in der Ampelkoalition, die sich Fortschritt wagen zum Ziel genommen haben, Zukunftspolitik zu betreiben. Bürgerinnen und Bürger sagen aber, dass sie nicht verstehen, wie es in dieser Ampelkoalition zu Entscheidungen kommt. Wir hören in den Medien und in der Öffentlichkeit Streit, gegenseitiges Blamen ist dann besonders medienrelevant. Das bestärkt die Polarisierung in diesem Land. Was ganz schwierig ist zu vermitteln, das sind die Prozesse in der Koalition. Wer koordiniert das? Warum dauert das so lange? Warum entsteht der Streit? Denn Streit ist gewünscht in der Demokratie, aber es muss eben verständlich gemacht werden für Bürgerinnen und Bürgern, dass das im deutschen System zumindest auch Zeit in Anspruch nimmt, zu diesen Entscheidungen in einem Dreierbündnis zu kommen.
Ich will noch mal quasi so ein bisschen altmodisch fast fragen, ob es vielleicht auch ein Problem ist, dass Parteien eigentlich kein wirkliches Profil mehr haben oder kein richtiges Programm mehr haben, mit dem sie dann eben auch an die Öffentlichkeit und an die, ich sag's jetzt auch mal so ein bisschen altmodisch, Basis gehen. Also es gibt einfach eine gewisse Austauschbarkeit, es wird sich orientiert an bestimmten Umfragewerten und am Ende gewinnen vielleicht einfach eher Persönlichkeiten als Wahlprogramme. Ist das ein Problem?
Ja, also diese Tendenzen sehen wir in anderen politischen Systemen wie den Vereinigten Staaten ja noch viel stärker. Deutschland ist hier eigentlich tatsächlich eine Konsensdemokratie, hat ein Mehrparteiensystem, sodass wir im Vergleich zu anderen Staaten tatsächlich noch viele Programme zur Auswahl haben. Und gleichzeitig haben Sie aber recht mit Ihrem Befund, mit Ihrer Frage. erleben wir, dass einerseits wir eine starke Polarisierung momentan sehen und in der Mitte dann aber häufig zu ähnlichen Parteiprogrammatiken, zumindest in der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern, kommen. Das stimmt. Und das hat ganz sicherlich damit zu tun, dass Schnelligkeit, die Medienlogik, aber auch die Notwendigkeit, schnell zu Kompromissen zu kommen, da Positionen auch näher zusammenbringt, Parteipositionen, Programmatiken. Das politische System Deutschland ist sehr geprägt durch eine starke Legitimität. Und darauf können wir stolz sein. Genau, da können wir auch stolz darauf sein, dass wir demokratische, stabile Institutionen in der deutschen Demokratie haben, die aber aufgrund dieser Stabilität und auch der Komplexität etwas länger brauchen, um sich Krisen anzupassen, um Lösungen zu entwickeln und auch resilient zu sein, um auf spontane Herausforderungen schnell zu reagieren. Da ist es vielleicht nicht das effizienteste politische System, aber ich denke, auf diese Stabilität und die hohe Legitimität können wir tatsächlich stolz sein. Und da bin ich auch ganz positiv, dass diese Krisen bewältigt werden.
Die Politikwissenschaftlerin Christina Weißenbach von der Universität Duisburg über Politik in der Polykrise.